Heute starten wir mit einem tollen neuen Interview und zwar Osteoporose und Rückenschmerzen, Rückgrat zeigen statt einknicken, wie du Osteoporose den Rücken kehrst. Ja, heute begrüße ich Gabriele Kiesling. Sie ist Physiotherapie, Therapeutin, Expertin, Osteopathin, Buchautorin und YouTuberin und auch auf Instagram zu sehen. Und da habe ich sie heute Morgen spontan gefunden bei einem tollen Beitrag und habe gedacht, ich frage einfach mal an, ob sie für unseren gesunden Rückenkongress gerne noch als Expertin dabei sein darf. Denn das Thema haben wir wirklich noch gar nicht bei uns intensiv vertieft. Und es ist mir eine Ehre, dich dabei zu haben, liebe Gabriele. Denn du hast eine innovative Kiesling-Methode entwickelt und wissenschaftlich geprüft sogar wurde sie und findet sich in 7 von deinen Büchern in der Reihe Physiotherapie für zu Hause wieder. Ja, du bist Mitbegründerin des Bundesverbandes Selbstständiger Physiotherapeuten und setzt sich natürlich du für dich die Professionalisierung der Branche ein. Ja, neben deiner Popularität ist es natürlich eine gefragte Referentin und du bist eine Expertin für Volkskrankheiten wie zum Beispiel die Osteoporose. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Gabriele.
Ja, vielen Dank, liebe Andrea, dass das so spontan klappt.
Genau, ich hab's schon.
Ja.
Ich setze immer so ein paar Posts morgens ab und dann habe ich das gleich rausgehauen, weil das finde ich also wirklich toll. Denn so ein Thema, Osteoporose, wir haben es ja heute Morgen kurz am Telefon besprochen, betrifft ja schon wirklich auch unsere Zielgruppe hier beim Rückenkongress. Denn so circa ab 50 kann man damit schon mal rechnen, dass irgendwas nicht stimmt mit den Gelenken, mit den Knochen. Und ab wann setzt eigentlich dieser Knochenabbau ein? Das ist ja schon damit die Frage.
Ja, also Vorsicht, Schocker. Ab 30 setzt die schon ein.
Wow.
Und da ist es also ab 50 aus meiner Perspektive dringend wichtig, dass wir mal eine Knochendichte und möglichst auch eine Knochenmassemessung machen lassen, damit wir einen Status haben, aus dem heraus dann die Entscheidung fällt. Erstens, was habe ich? Habe ich schon eine Osteoporose oder ist es die Vorstufe noch, die heißt Osteopenie, oder bin ich völlig im grünen Bereich und gucke dann alle paar Jahre mal nach, ob das auch immer noch so ist. Aber es geht früh los mit 30 schon.
Das ist so fast genauso, habe ich mal gehört, wie bei den Wechseljahren. Die fangen nicht erst mit 50 oder 60 an, sondern die bauen sich ja auch langsam hormonell auf, ne?
Ganz genau. Nicht, aber unmerklich, nicht? Na, 30-Jährigen braucht man nicht zu erzählen, passt nur mit der Osteoporose auf, aber viel klammheimlich passiert da schon was.
Genau. Die Osteopenie, die hast du ja gerade angesprochen. Was ist das jetzt nochmal genau?
Ja, also wenn wir eine Knochendichtemessung machen lassen, dann ist es so, dass wir wie auf so einem Ampelbereich grün, gelb und rote Felder sehen können. Also im grünen Bereich, da ist die Knochendichte und die Knochenmasse soweit noch in Ordnung. Wenn es in den gelben Bereich geht, da haben wir dann schon gewisse Reduktionen. Also da ist ein Score dann, der ist von 0 schon Richtung -1 unterwegs. Das hat eine bestimmte Bandbreite, die Osteopenie. Und wenn wir dann aber so über 2,5 gehen, dann müssen wir von der Osteoporose sprechen. Entschuldigung, die sich mit einem Score bis zu -5 zeigen kann. Also wir haben dann eine genaue Messlatte, wo wir uns befinden.
Und ist es jetzt Schicksal, wenn ich sowas bekomme, oder wie kann ich das herleiten, wenn ich so eine Osteoporose doch sich anbahnt, sage ich mal, oder sogar ermessen wird?
Ja, also es gibt bestimmte, wie man fachsprachlich sagt, Dispositionen. Es trifft schlanke Frauen, es trifft Raucherinnen, es trifft Vorsicht, 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 auch Menschen, die Alkohol trinken. Es muss nicht im Übermaß sein. Und blonde Frauen
Oh.
sind mehr betroffen als, also dunkelhaarige. Also wenn ich da in diese Kategorie schon mich ein bisschen reindenke oder ich muss harte Medikamente nehmen, wo eben auch über Organe dann die Knochen entsprechend mit in Mitleidenschaft gezogen werden, dann kann das natürlich schon vom Start kommen. Ansonsten gibt es aber auch Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten, die sehr negativ sind. Schlicht, wenn ich mich nicht genug um mich kümmere, dann habe ich eine Disposition.
Ich kenne das noch so aus eigener Erfahrung. Man sagt doch, bei Frauen tritt das häufiger auf als bei Männern. Was sagst du dazu?
Ja, vorwiegend sind es die Frauen. Männer eher, wenn es jetzt eine organische Begründung hat. Ich sag mal, ein nierenkranker Mann, der Cortison nehmen muss oder irgendetwas, was nicht zuträglich dann für den Knochen ist.
Liegt das dann auch am, am Immunsystem auch mit dabei noch? Kann da auch noch ein Faktor mit dabei liegen?
Ja, es gibt Hinweise, dass auch genetische oder immunologische Faktoren eine Rolle spielen. Da kenne ich mich aber ehrlich gesagt nicht so gut aus damit.
Ist kein Problem. Man kann ja mal alles ein bisschen mit einbeziehen und vielleicht
genau.
Man noch das eine oder andere, was da zusammenpasst dann auch.
Ja, aber das Sicherste ist, wie gesagt, die Messung. Und jahrelang ging es immer nur in Richtung Knochendichte-Messung.
Ja.
Aber es ist so wichtig, auch mal ein CT machen zu lassen und die Knochenmasse zu bestimmen. Weil dann hat man Kenntnis, ob auch die Knochenarchitektur schon emuliert ist und wie die Cortex aussieht und so weiter.
Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Arzt war oder bei der Messung halt war und jetzt kriege ich also ein Ergebnis, das vielleicht nicht mehr ganz so toll aussieht. Was würdest du denn da jetzt empfehlen, was man da selber machen kann? Denn wir wollen ja gucken, die Wirbelsäule ist ja auch damit einbezogen halt auch. Natürlich die ganzen Gelenke, Knie, Hüfte, gehört ja alles dazu.
Also vorwiegend ist die Wirbelsäule betroffen, insbesondere an den Übergängen, also thorakolumbal, wo die Brustwirbelsäule in die Lendenwirbelsäule übergeht, da sind Frakturgefährdungen stark. Und aber auch vor allen Dingen im thorakalen Bereich, wo sich dann zunächst solche Keilwirbel bilden, Deckplatteneinbrüche sind und dann entsprechend auch die Körpergröße etwas reduziert wird. Das ist im Fall einer echten Osteoporose. Wenn man eine Osteopenie hat, bleibe ich nochmal auf der vorsichtigen Seite jetzt, dann kann man eigentlich eine ganze Menge machen. Ja, da kann man Krafttraining machen. Was ich besonders schick finde, ist mit einer Gewichtweste auf flexiblen Unterlagen zu trainieren, also gar nicht in die Muckibude unbedingt. Und da brauche ich nicht viel Rücksicht auf Biegespannung zu nehmen. Biegespannung, das ist ja ein Begriff, der eigentlich aus der Ingenieurwissenschaft kommt. Und wenn jetzt zum Beispiel eine schöne Körperübung, Physiotherapie oder wie auch immer, ist ja so eine Drehdehnlagerung. Die Beine liegen auf der einen Seite, der Oberkörper dreht sich zur anderen Seite. Und das kann eine Osteopenie-Wirbelsäule wunderbar mitmachen. Die folgt der Bewegung. Wenn ich jetzt aber eine Osteoporose habe mit entsprechenden Risikofaktoren, dann kann das höchst gefährlich sein, ebenso wie dieses Vornüberbücken oder stark nach hinten in die Lendenlordose zu gehen. Also das sind so diese Bereiche, wo ich immer sage, gut, wenn wir wissen, ist es eine Osteopenie, dann kann ich mich relativ frei bewegen, kann auch mit mehr Gewichten zum Beispiel arbeiten. Habe ich eine Osteoporose oder eine manifeste Osteoporose, wo schon Frakturen oder Keilwirbel und so weiter Verformungen sind, dann darf ich das nicht mehr machen. Da muss ich also rückenschulmäßiger mich auch im Alltag bewegen.
Also sprich achtsamer, damit also wirklich dann auch kein Bruch zustande kommt, denn das ist die nächste Reaktion da drauf.
Ja.
Und dann stehe ich plötzlich, da stehe ich nicht mehr da, ne?
Ja, wir haben ja, es ist ja so, dass 8 Millionen Erkrankungen in Deutschland vorliegen. Fast ein Zehntel und dann vorwiegend Frauen, also das ist schon eine ganze Menge. Aber was wir immer wieder feststellen, ist eine wahnsinnig hohe Dunkelziffer. Das heißt, erst wenn jemand hinfällt oder erst wenn er beim Yoga, Pilates, weiß ich wo, sich überdrehend und überbogen hat, eine Fraktur einsetzt, unerträgliche Rückenschmerzen eintreten und dann der Arzt feststellt, ja, Sie haben ja auch Osteoporose. dann ist natürlich zu spät. Und noch so ein Kracher hinterher, die Weltgesundheitsorganisation WHO prognostiziert bis 2050 eine Vervierfachung der Osteoporose-Fälle.
Okay, das ist natürlich
Und
hart.
von blöder Bewegungsstrategie und Mangelernährung. Also das sind so Sachen, die sind statistisch auch mal interessant, rechtzeitig anzufangen und zu sagen, ich nicht, ich gucke, dass mein Rücken und alles fit bleiben.
Das ist natürlich schon fast eine Volkskrankheit, würde ich dann mal sagen, die
bezeichnen das auch, ja,
Entschuldigung. Die durch viele Faktoren halt entsteht, wie du schon gesagt hast, durch die Ernährung, durch Mangelsbewegung. Dann gibt es natürlich noch andere Belastungen von außerhalb, die wir bekommen, die natürlich dann negativ auf die Gelenke und auf die Knochen sich auswirken.
So ist es, ja.
Und
Erschwerend kommt ja hinzu, ich weiß nicht, Entschuldigung, dass ich dazwischen gehe, dass wir dann im Alter, also wenn wir sagen, die Frau über 50 oder auch die Frau über 70, noch mit der Sarkopenie zu tun kriegen. Das heißt, ein altersgerechter oder ein altersentsprechender Muskelschwund trifft ein. Und dann sind wir doppelt arm dran, würde ich mal sagen. Die Knochen sind nicht mehr ganz so belastbar und die Muskelmasse nimmt ab und dadurch auch die Bewegungsreize, die jetzt noch von außen wichtig sind, um den Knochen dreidimensional stabil zu halten.
Genau, jedes Muskeltraining, was wir haben, in die großen Muskelgruppen hinein, schützt und stützt ja halt unsere Gelenke auch.
Ja, und auch dieses sogenannte Muskelkorsett, also die autochthonen Rückenmuskeln, das sind diese ganz kleinen Viecher, die so unmittelbar am Wirbelkörper ansetzen, die wir ja nur indirekt trainieren können. Deswegen ist immer die Frage, muss ich mit großen Gewichten und Heidewitzka mit Osteoporose auch noch in die Muckibude gehen? Oder folge ich, Entschuldigung, wenn ich das so sage, dem Kiesling-Konzept, was sagt, stellt euch auf das Trampolin eurer Enkelkinder und fangt einfach an, diese von unten kommenden leichten Bewegungsreize mit euren autochthonen Rückenmuskeln auszugleichen und zu trainieren.
Da bist du ja gerade richtig im Zeitfenster drin, denn Trampolintouren ist ja seit ein paar Jahren richtig wieder ins Geschehen eingestiegen. Und ich habe früher selber als Teenager habe ich aktiv großes Trampolinspringen gemacht. Und das ist nochmal eine Nummer anders, weil da gehst du ins Tieftuchspringen rein.
Ja.
Das ist dann manchmal auch nicht so ganz gut für die Wirbelsäule, weil da gehst du mit dem Fünffachen deines Körpergewichtes ins Tuch rein. Und da hat man schon so einiges, habe ich selber gemerkt, die Halswirbelsäule hat ganz schön drunter gelitten.
Ja, deswegen sage ich auch aufs Trampolin stellen, nicht springen. Ja, einfach die Bewegungsreize, es gibt aber auch so fluffige Matten, auf die man sich stellen kann. Oder auf eine Brücke, also ich bin gerne in Kärnten, da gibt es so eine Geiltalbrücke, da braucht man sich nur drauf stellen. Da kommt man nicht zur Ruhe drauf. Und das hat einen Trainingsreiz, einen Trainingseffekt, weil diese Stimulation, die nötig ist, die braucht Druck und Zug, Druck und Zug. Das sind die Parameter, die die Knochendichte und die Knochenmasse wieder anregen dann. Also nicht die großen Sachen, sondern im Kleinen dann.
Da gibt es ja auch so kleine Balance-Boards, gibt es ja auch, wo man sich so draufstellen kann,
ja,
wo man dann auch das Gleichgewicht gleichzeitig mit trainiert,
ja, ja.
Um da auch die Balance und die Tiefe halt zu erreichen.
Genau, das wären also auch Ansätze. Ich sage da nur immer, dass auch eher was für junge Leute, weil da eine gewisse Sturzgefahr ist, auf diesen Balance Pads, das sind diese Kissen, diese blauen oder weiß ich wie, da ist diese Sturzgefahr etwas geringer dann. Leider Gottes höre ich nicht. Ja, ich habe ja auf einem Bein gestanden, beim Zähneputzen habe ich gehört und bums fallen die Leute um und ja, da muss man den Alltag ein bisschen absichern dann.
Ja, also ich finde das wirklich sehr, sehr spannend, dass es doch so einfache Bewegungsabläufe gibt, die man auch in den Alltag mit einbauen kann und da dementsprechend super toll trainieren kann. Mal was noch dazu. Welchen Einfluss hat denn eigentlich die Sarkopenie auf die Rückengesundheit?
Ja, im zunehmenden Alter die entscheidende. Weil die Sarkopenie, also stell dir vor, die Muskelkraft lässt jetzt dramatisch nach und dann zieht am Knochen nicht mehr genügend Kraft. Und das alleine macht schon eine entsprechende Veränderung im knöchernen Bereich. Hinzu kommt natürlich, dass ich mit einer Sarkopenie auch koordinativ und vom Gleichgewicht hier nicht mehr so in Ordnung bin oder von der Reaktionsfähigkeit jetzt zu sagen, es wackelt zwar, aber ich kann das ausgleichen. Und Schnellkraft ist dann eben auch so ein entsprechendes Thema mit der Sarkopenie. Deswegen ist das auch wichtig. Es gibt ja diese drei Arten der Kraft, die Maximalkraft, die Kraftausdauer und die Schnellkraft. Aus meiner Sicht ist die Maximalkraft bei der Osteoporose weniger entscheidend als die Kraftausdauer und die Schnellkraft. Also setz mal eine 70-Jährige, 76, aufrecht auf den Stuhl oder auf den Hocker und sag, du bleib du da bitte mal aufrecht eine halbe Stunde sitzen.
Da kriegst du Rücken.
Ja, können die wenigsten noch.
Richtig.
Ebenso wie mit der Schnellkraft dann, ja, diesmal eben schnell reagieren. Also ich habe drei Enkelkinder, ich bin einigermaßen gut auf dem Bein. Und das sind dann so Schutzmechanismen auch.
Ja. Da kommt ja dann oft der Hexenschuss mit dazu, ja, wenn man dann zu schnell reagiert und weil man die Muskulatur halt nicht aufgebaut hat.
Ja, dann überreißt du oder zerrst ihr dann oder kriegst ein Bein.
Genau. Ja, wir
Ja.
sprechen hier mit einer wirklichen Koniphäre der Physiotherapie und oder beziehungsweise ich spreche mit ihr hier. Und wir haben im Vorfeld, wie wir heute Morgen telefoniert haben, noch ein tolles Thema aufgegriffen, was mich sehr fasziniert hat, und zwar die Neuroorthopädie. Und da würde ich ganz gerne nochmal ins Thema wirklich eingehen, um das ein bisschen verständlich zu machen, was das auch mit der Osteoporose zu tun hat und was wir überhaupt darunter verstehen können, um das mit einfließen zu lassen für die Wirbelsäule.
Ja, also die Neuroorthopädie ist schon, wie der Name sagt, ein Extragebiet, was zwischen der Neurologie und der Orthopädie liegt. Und es gibt viele Beschwerden, die wirbelsäulenbedingt sich an den Extremitäten, also an den Armen oder an den Beinen auswirken. Und zwar sehr genau dann. Und das einzuordnen, das ist eben die diagnostische Fähigkeit der Neuroorthopädie. Also um ein Beispiel zu sagen, wenn ich aus irgendeinem dummen Grund meinen großen Zeh nicht mehr richtig spüre und am Innenknie auch ein Missempfinden habe, und zwar nur da, sonst nirgendwo, dann könnte es möglich sein, dass die Bandscheibe L4, L5 nicht in Ordnung ist. Da ist eine Vorwölbung, Vorfall und so weiter. Das heißt, der Nerv triggert dann sozusagen sein Problem ins Bein. Ähnlich wie, heute gibt es ja immer diesen Handy-Daumen, nicht? Diesen schönen Diddle-Diddle-Daumen. Das hängt mit C6 zusammen. Und diese segmentalen Zusammenhänge zu verstehen, die sind ja klar begrenzt, das kann man lernen, nicht? C0, C1, C2 und so weiter bis C8, der kleine Finger, kann ich in begründeten Fällen Rückschlüsse ziehen auf die Wirbelsäule. Sind die sogenannten radikulären Probleme, die sich dann einstellen. Radix, die Nervenwurzel, die ist getriggert und klingeling, unten kommt irgendwas Ungutes an. Im Gegensatz, das ist die wichtige Differenzierung in der Neuroorthopädie, zu den pseudoradikulären Syndromen. Da habe ich so irgendwie ein Unwohlsein. Mir tut die ganze Pobacke weh. Irgendwas ist nicht gut am Hinterbein. Oder der Ellenbogen ist so ganz rund und dumm doof. Das macht mir weniger Sorge in der Diagnostik, wenn es pseudoradikulär ist, weil das ist nicht bandscheibenbedingt, segmentalbedingt, sondern da ist unterwegs was in Unordnung. Also der Pubackenschmerz, das hat sich ja in Deutschland rumgesprochen, könnte auch ein Piriformis-Syndrom sein. Das könnte eine schlappe Epikondylitis sein, die überhaupt mit der Halswirbelsäule dann nichts zu tun hat. Und insofern ist das sehr gut einzuordnen und entsprechend zu behandeln. Also die Neuroorthopädie ist definiert dadurch, dass es reversible, also umkehrbare Prozesse sind, die ich jetzt im Rahmen der manuellen Medizin, Osteopathie und so weiter sehr gut behandeln kann.
Und du hast selber noch eine eigene Praxis oder bist du jetzt schon pensioniert?
Ja, was meine große Kassenpraxis in Düsseldorf angeht, bin ich seit über 10 Jahren pensioniert, aber ich habe noch eine kleine Privatpraxis in Berlin und ich halte mich wahnsinnig gerne in Kärnten auf. Und kaum bin ich da, werde ich auch schon angesprochen auf dies und jenes Problem. Und dann habe ich da noch so ein Bänkchen und so einen Raum, wo ich auch was tun kann.
Das höre ich auch immer sehr gerne sowas, denn man hört nie auf, ja, sich wirklich gut einzubringen in die ganzheitliche Gesundheit. Und ich denke mal, ich habe es vorhin auch schon gesagt gehabt, ich glaube, wenn der Deckel zugeht, dann hören wir auf zu arbeiten. Denn das ist, glaube ich, unser Dasein hier auf diesem Planeten, Menschen zu helfen, aus ihren Sorgen rauszukommen, aus ihren Schmerzen rauszukommen, denen anzunehmen, das Ganze. Und du hast passend zu diesem Thema ein Buch auch rausgebracht. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hinbekomme, dass ich das mal schnell auf dem Bildschirm zeige. Ich hoffe, man kann es sehen. Das ist die Physiotherapie für zu Hause, Osteoporose, Physiotherapie für starke Knochen mit über 100 Übungen und Maßnahmen gegen Schmerzen und Bewegungsstörungen. Und dieses Buch kommt jetzt aktuell am 18. März raus und kann im Handel erworben werden. Und da bist du der Ersteller her. Magst du da ein bisschen was noch zu erzählen?
Ja, sehr gerne. Das ist mein zweites Buch zur Osteoporose. Eins habe ich schon vor 30 Jahren geschrieben. Da hieß unser Beruf noch Krankengymnastik. Da habe ich mit zwei Professoren ein Buch geschrieben, weil die sagten, naja, die Medikation ist das eine, aber was sollen die Leute denn jetzt üben? Und da habe ich Übungen zusammengestellt. Und dann, ich bin immer der Mensch, ich gehe dann weiter, mich haben andere Sachen dann interessiert. Habe ich aber jetzt in den letzten Jahren gedacht, guck dir doch nochmal an, was für Osteoporose-Übungen so propagiert werden. Und da war ich nicht so begeistert von. Und als jetzt mein Verlag kam, der Riva Verlag in München, und sagte, würden wir sehr gerne auch mal was zu schreiben, habe ich gedacht, ja, das interessiert mich richtig. Und da habe ich eben auch mein Fachwissen aus der Faszienforschung, aus der Faszienphysiotherapie mit einbringen können und habe das Buch ist Theorie und Praxis. Bisschen Theorie ist einfach immer nötig. Worauf muss ich achten? Ein paar Tests und so weiter. Habe ich dann zunächst mal schmerzentlastende Maßnahmen beschrieben. Ideen auch aus meiner Hausapotheke, Physiotherapie, Hausapotheke. Was helfen beispielsweise auch mal Entlastungslagerungen? Es wird so oft, wenn Schmerzen da sind, immer gleich von Krafttraining gesprochen. Also wir müssen erstmal aus dem Schmerz herauskommen. Und da habe ich verschiedene Maßnahmen auch aufgeschrieben, wie das gelingt und Strategien. Und dann geht das langsam über in Koordination, Sturzprophylaxe, Gleichgewicht, Schulung. Dann erst kommen die Dehnungen, die ja oft so früh schon gemacht werden, wo ich dann gar nicht so begeistert von bin. Dann kommt das Krafttraining. Dehnung vor Kräftigung. Und das geht dann ins medizinische Training. Also da wird dann zum guten Schluss auch ein Übungskonzept angeboten, was sehr kräftigend wirkt oder zum Teil auch in sehr spielerischer Form. Also meine Models, die haben dann, nicht meine, sondern die Models beim Shooting, die haben dann zum Beispiel Kopfballon gespielt. Ja, um die Körperaufrichtung zu haben. Puff, ja, ha, da müssen sie raus wieder. Und zum Ende des Buches, das fand ich von der Redakteurin eine sehr gute Idee, haben wir dann noch 10 Programme explizit zusammengestellt für Leser, die von der Osteopenie herkommen, also richtig was tun können, bis zur manifesten Osteoporose. Oder auch wenn jemand eine Radiusfraktur erlitten hat oder ein Oberschenkelhalsbruch. Ja, also die meisten zielen auf die Wirbelsäule ab, weil da die größten Probleme sind, ist ja unser Thema auch Rücken. Aber im Buch ist eben auch der Arm und die Hüften mit Übungen dann dargestellt.
Super, dass du dich dem Thema wirklich auch nochmal angenommen hast, um da nochmal ein Buch zu erstellen, damit wirklich auch jeder zu Hause das Ganze dann durchführen kann und sich damit unterstützen kann, dass die Osteoporose dann nicht mehr so wehtut oder eventuell irgendwas passieren könnte.
Das ist es nämlich. Entschuldigung, wenn ich das nochmal verstärke. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, da ist eine 65-jährige Frau, die kriegt von ihrem Arzt die Diagnose Osteoporose und als nächstes dann melden Sie sich bitte bei McFit an, Sie müssen jetzt Krafttraining machen. Die hat aber Schmerzen wie verrückt. Was passiert denn dann? Dann kriegt die doppelt Angst. Und hat vielleicht schon so eine beginnende BWS-Kyphose, also Rundrücken. Und dann geht sie zu McFit und dann sagen ihr die Jungs, da machen wir ordentlich Butterfly.
Da bin ich ja noch mehr rund.
So. Ja, und da kriegt die Gabriele Kiesting immer Sonnenharz, wenn sie das hört. Da fehlt der Fachverstand, weil ich sage auch immer, die Osteoporose ist eine medizinische Diagnose, die eine medizinische Behandlung braucht, eine Therapie und nicht Sport, Halligalli oder was. Das können die mit der Osteopenie noch gut machen, aber ich glaube, ich habe es vorhin ganz gut erklärt, dass diese Grenze und vor allen Dingen, wenn dann eine manifeste Osteoporose ist mit Knochenbrüchen, höchst vorsichtig zu sein mit diesen Muskelaufbau-Muckibuden-Konzepten.
Also ihr braucht keine Angst zu haben, dass ihr jetzt gar nichts mehr machen dürft, ja, sondern wie du es eben gerade gesagt hast, nehmt euch wirklich Fachtherapeuten an, die sich damit auskennen, um euch dann wirklich anzuleiten, was könnt ihr machen, wie könnt ihr es ausführen, um euch zu schützen und zu stützen, um dann dementsprechend eventuell hinterher in den starken oder nicht in den starken, aber den Muskelaufbau zu gehen. Die Kombi macht es, glaube ich, auch, ne?
Die Kombi macht's und manchmal einfach mal zu überlegen, wie kann ich denn Dinge, die ich immer in der üblichen Weise mache, anders machen. Also ich habe ja eben von meinem geliebten Kärnten erzählt. Da sage ich dann den Frauen, ich leite da auch schon mal so Gruppen an und mache so Berggesundtouren und so weiter, sage ich immer, jetzt nehmen wir mal den Rucksack vorne. Wenn jemand nämlich den Berg dann so hoch geht und immer, immer, immer angestrengter wird, der legt sich den Rücken mit den Rucksack mit den Trägern genau umgekehrt, trägt ihn vorne und hat die Körperaufrichtung und trainiert wieder seine autochthonen Rückenmuskeln. Also ein ganz praktisches Beispiel, nur durch, ich mache es jetzt mal anders, einen Trainingseffekt erzielen kann. Und da ist dieses Buch voll von solchen Ideen, Tablett, schweres Tablett eng am Körper tragen, trainiert auch wunderbar. Also ich möchte ein bisschen neugierig machen.
Ich wollte gerade sagen, wir sind schon ganz gespannt, wenn das Buch rauskommt und ich hoffe, dass es viele bestellen. Wir werden auf jeden Fall unten drunter nochmal den Buchtipp verlinken, auch in unser schönes Kongresspaket mit hineintun und natürlich auch deine Website, wenn du gerne magst. Da kann man sich auch in den Newsletter eintragen. Da bekommt man immer Informationen, wo du auch so zu finden bist und eventuell auf welchen Vorträgen du halt auch bist, was du für Tipps und Tricks noch auf Lager hast. Dann natürlich auf YouTube erklärst du auch wunderschön. Habe ich heute auch nochmal ganz spontan schnell reingeschaut. Und natürlich, wie gesagt, auf Instagram verfolge ich dich jetzt auch. Also das ist richtig toll, was du da auch so auf humorvolle Weise doch wiedergibst in Anekdoten an manche anderen Therapeuten, die vielleicht auch etwas versprechen, was dann manchmal nicht so ganz eingehalten wird in der Ausführung, um es mal nett zu umschreiben.
Ja, also ich bin ja in dem fortgeschrittenen Alter mit meinen 76 Jahren, wo nicht im Fokus und Vordergrund steht, Geld zu verdienen oder Klamotten zu verkaufen. Und das höre ich dann oft, dass jemand dann irgendwelche Produkte gekauft hat, die er entweder nicht brauchen kann oder die vielleicht sogar kontraproduktiv sind. Wie gesagt, hat der Enkel ein Trampolin im Garten, nichts wie draufstellen. So eine Wackelmatte sich zu kaufen ist gut. Sich vielleicht vom Tischler mal für 2 € so einen Wadendehnkeil zimmern zu lassen und ein paar Dehnübungen zu machen. Also man braucht nicht viel. Vieles können wir mit unserem eigenen Körpergewicht gestalten dann.
Das hast du sehr schön gesagt. Ja, dann haben wir ein tolles neues Thema wieder für unseren Rückenkongress, den wir natürlich sehr herzlich annehmen. Und es war ein wirklich sehr angenehmes Gespräch mit dir. Ich hoffe, unsere Zuschauer und Zuschauer fanden das auch. Und ihr dürft natürlich auch gerne mal einen Daumen hoch machen unter unserem Video oder natürlich auch noch Fragen gerne an die Gabriele stellen, wenn ihr das möchtet. Wenn dann Zeit gefunden ist, darf sie das natürlich auch ganz gerne beantworten, wenn fachmännische Fragen dazu sind, denn du bist der Experte und ja, und darfst dann natürlich auch gerne darauf antworten dann.
Das mache ich besonders gerne, ja.
Genau, magst du noch etwas mitgeben für unsere Zuschauer und Zuschauer noch zum Abschluss so?
Naja, also diese Idee einfach mal mit in die Überlegung mit einzubeziehen, muss ich irgendwo hinrennen, um Übungen zu lernen, die vielleicht sehr gut oder auch weniger sehr gut sind, oder bemühe ich meine Gesundheitskompetenz, mein Wissen und Handeln und mache meine Physiotherapie auch selbst zu Hause und kann dann selber sehr gut beurteilen, gestern habe ich die Übung gemacht, wie geht's mir und so weiter. Ich stelle fest, dass ungefähr 50% der Menschen zunehmend bereit sind, diese Verantwortung selbst in die Hand zu nehmen. Und 50%, die gehen lieber irgendwo hin, die erreichen wir auch schwerer mit unserem Konzept. Aber hier zu ermutigen und zu sagen, selbst ist der Mensch. Ich weiß ja nicht, ob jetzt mehr Frauen oder Männer, aber ja, also es wirklich selbst zu machen. Aber ich brauche das Wissen und das Handeln dazu. Und ich habe in meinen Büchern es immer so gemacht, da gibt es schöne Bilder mit verständlichen Texten, das schreiben mir immer die Leser hinterher. Das war ja gar nicht kompliziert. Die Übung ist gut für mich durchführbar. Und dann habe ich immer eine Rubrik aufgepasst, also der sogenannte Stolperstein, dass man sagt, also wenn ich jetzt eine Bewegung mache und mache so eine vornehme Nickbewegung zur Seite, um hier oben meine Halswirbelsäule zu mobilisieren, dann muss der Blick auch in die Richtung gehen. Und nicht da aufs Handy. Und ich erkläre immer ganz genau, was diese Übung bewirkt. Und das nimmt also die Menschen zunehmend mit, zu sagen, ja, jetzt mache ich noch keine Dehnung, ich muss erst mein Gelenk mobilisieren. Eins nach dem anderen dann aufgebaut. Also
Genau.
Physiotherapie zu Hause macht viel Spaß. Ich bin gerade in einem anderen Interview gefragt worden, wie ich mich denn als ehemalige Leistungssportlerin selbst fit halte. Die Antwort liegt jetzt auf der Hand. Ich nutze jede Wartesituation, um irgendwas für mich zu tun.
Kommt mir bekannt vor.
Ja, darum geht
Liebe, genau, liebe Gabriele, dann danke ich dir recht herzlich und wir sehen und hören uns bestimmt nochmal wieder, vielleicht bei einem anderen spannenden neuen Thema, bei einem anderen spannenden Interview. In diesem Sinne sage ich dir Dankeschön für das heutige Interview und
danke auch
verabschiede mich
herzlich.
mit Mach's
Ja.
gut, liebe Gabriele.
Gute Gesundheit.